Der Medienanwalt. Ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem Medienrechtspodcast Der Medienanwalt. Heute sind wir bei Folge 11 und es soll um IRL-Streaming gehen, also um In-Real-Life-Streaming. Insbesondere um zwei kanzleieigene Fälle in diesem Kontext. Wir hatten vor einiger Zeit mal berichtet, da habe ich mit meiner Kollegin Frau Nadine Manzart über den Fall Montana Black, einem bekannten Twitch-Streamer, gesprochen. Dort ging es um eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg seinerzeit. Und eben um In-Real-Life-Streaming und die Verletzung des Rechts am eigenen Bild. Montana Black hatte seinerzeit auch auf seinem YouTube-Kanal dann geäußert, dass er dagegen vorgehen würde, gegen die Entscheidung, dass er sich das letztlich nicht bieten lasse und dann auch zum höchsten Gericht quasi mit seinen Anwälten gehen werde. Wir sind gespannt, ob er es tun wird. Ich möchte mal einleitend einfach so nochmal zum Sachverhalt etwas sagen und kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht wissen, was In-Real-Life-Streaming ist, kurz erläutern, was das ist. Also In-Real-Life-Streaming oder auch kurz IRL-Streaming bezeichnet das Live-Übertragungen von alltäglichen Aktivitäten ins Internet. Zum Beispiel Twitch ist da sehr beliebt und der Montana Black hat dort einen Twitch-Kanal, wo über 4 Millionen User-Follower sind und wo er eben sehr viel Content postet, auch live postet. Die dahinterstehende GmbH, das Unternehmen, haben wir dann in Anspruch nehmen müssen. Streamer nutzen Plattformen wie Twitch oder YouTube, um ihre Erlebnisse in Echtzeit mit einem Publikum zu teilen. Dies kann von Stadtrundgängen über Restaurantbesuche bis hin zu persönlichen Gesprächen reichen. Die Beliebtheit von IRL-Streaming liegt in der Authentizität und Unmittelbarkeit der geteilten Erfahrungen, bietet jedoch gleichzeitig eine Reihe von Herausforderungen im Blick auf die Wahrung der Persönlichkeitsrechte Dritter, wie wir in diesem Fall, aber auch in einem anderen ähnlich gelagerten Fall erleben konnten und mussten, also unsere leidtragenden Mandanten letztlich. Kurz erstmal zum Thema Persönlichkeitsrecht, auch für die, die es nur am Rande kennengelernt haben. Jeder hat vielleicht schon mal was vom Persönlichkeitsrecht gehört, vom Schutz der Ehre, vom Recht am eigenen Bild und so weiter. Persönlichkeitsrechte schützen die individuelle Privatsphäre und die persönliche Ehre im Kontext des digitalen Zeitalters, kann man sagen. Natürlich kann auch die Sozialsphäre geschützt sein, die Intimsphäre, aber eben auch die Privatsphäre. In dem Online-Präsenz und Interaktion zunehmen, also im digitalen Zeitalter, ist es entscheidend, diese Rechte zu verstehen und zu respektieren. Viele der Streamer haben sich damit leider noch nicht auseinandergesetzt, also die sind technisch versiert und wissen auch, wie man Leute unterhält. Aber kennen sich eben mit Persönlichkeitsrechten nicht oder nur am Rande aus. Aber Persönlichkeitsrechte können eben schwerwiegende Folgen haben, wenn sie verletzt werden letztlich. Ja, also es kann zu schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen führen, wenn man Leute in die Öffentlichkeit zerrt und dort eben diskreditierend über sie dann geschrieben wird in Kommentaren und so weiter. Das kann auch mit den Personen persönlich etwas machen, auch emotional und seelisch, was wir eben immer wieder erleben. Und deshalb ist das Persönlichkeitsrecht eben sehr wichtig im Kontext des IRL-Streams und Streamings. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Fall damals nicht mitverfolgt haben, also medial nicht mitverfolgt haben oder eben auch nicht auf unserem Podcast oder in unserem Podcast, für die möchte ich nochmal kurz den Sachstand, den Verfahrensstand mitteilen. Worum ging es eigentlich bei dem Verfahren? Also unsere Mandantin, eine Mutter mit ihrem Kleinkind, ist durch einen Wildpark gelaufen. Dort war dann ein Team mit Kameraleuten. Man wusste nicht, wem die angehören. Und Montana Black lief da eben auch so lang. Und das Kind auf dem Arm der Mutter hat sich eben umgedreht. Die Mutter hat sich dann mit umgedreht, sodass man den Eindruck hatte, sie gucken bewusst in die Kamera und möchten gefilmt werden, was natürlich Quatsch ist, sondern das Baby hat einfach die Aufmerksamkeit quasi gehabt für die Kameraleute, was ja typisch ist für ein Kleinkind. Und die sind da eben lang gelaufen und Montana Black eben mit seinem Kamerateam durch diesen Wildpark und filmte diesen Wildpark. Aber im Vordergrund stand unseres Erachtens eben auch, und so hat es das Landgericht und das Oberlandesgericht Hamburg später auch gesehen, stand Montana Black eben als der Streaming-Star mit seinem Twitch-Kanal und der machte das eben alles live auf Twitch. So, das heißt, die Mutter, unsere Mandantin und die zweite Mandantin, das kleine Kind, das heißt, wir hatten zwei Mandantinnen, die wir vertreten haben, das Kind gesetzlich vertreten durch die Mutter. liefen dort lang und fanden sich letztlich im Internet wieder. So, und das passte der Mutter zu Recht nicht. Die kam zu uns und meinte, ja, ich bin hier in dem Twitch-Stream von Montana Black, ganz viele Aufrufe, ist hier ziemlich, viele Leute haben mich schon angesprochen und so weiter. Was kann ich denn dagegen tun? Wir haben das Ganze geprüft. Natürlich unter dem Gesichtspunkt DSGVO, Recht am eigenen Bild, nach Kunsturhebergesetz, gab es eine Einwilligung, hätte es vielleicht eine konkludente, stillschweigende Einwilligung gegeben haben können, indem man da so lang gelaufen ist und in die Kamera geschaut hat und nichts gesagt hat und so weiter, kam aber dann zu dem eindeutigen Ergebnis, nein, hier lag keine Einwilligung vor. So, jetzt muss man erstmal sagen, warum muss es denn überhaupt eine Einwilligung geben? Wir haben hier das Recht am eigenen Bild, wir haben die DSGVO, die sehen jeweils vor, also das Kunsturhebergesetz in Paragraph 22, dass man grundsätzlich seine Einwilligung erteilen muss, wenn das eigene Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt wird. Das heißt, die Einwilligung gab es hier nicht, also an keiner Stelle sagt die Mutter und natürlich das Kind auch nicht, ja, ist okay, ne, und verbreite doch mein Bildnis und nicht mal nimm mich auf. Die Mutter hatte schon gar keine Chance und das Kind erst recht nicht mitzuteilen, dass man nicht in dem Twitch-Stream dort sein möchte. Es lief ja live, das heißt, wie hätte man seine Einwilligung im Vorfeld erteilen können, wenn man direkt ins Bild läuft und dann schon das Bildnis verbreiten, öffentlich zur Schau gestellt wird. Also schwierig, ja, beim Livestreaming sehr schwierig, deshalb ist es ja auch was Besonderes, wo der BGH irgendwann ran muss, möglicherweise, also höchstwahrscheinlich sogar, weil es ja so eine Entscheidung noch nicht gab. Das war quasi ein Präzedenzfall, den das Landgericht Hamburg dort zu entscheiden hatte und das OLG Hamburg jetzt später, wozu ich noch komme, zu bestätigen hatte. Und wir haben dann abgemahnt, haben die Abgabe einer Unterlassungserklärung gefordert, nicht von Montana Black selbst, sondern von der hinter dem Twitch-Kanal, also stehenden Firma, eine GmbH. Montana Black hat die Seite, also seinen Kanal, nicht selbst verantwortet, sondern ein Unternehmen dazwischen geschaltet. Das heißt, wir haben Unterlassung verlangt, wir haben die Erstattung von Anwaltskosten verlangt und so weiter. Eine Unterlassungserklärung wurde dann aber nicht abgegeben, sodass wir im Ergebnis eine einstweilige Verfügung beantragen mussten beim Landgericht Hamburg, bei der Pressekammer des Landgerichts Hamburg, die dann entschieden haben zugunsten unserer Mandantinnen und gesagt haben, es liegt keine Einwilligung vor, es gab keine stillschweigende, konkludente Einwilligung, auch insbesondere auch deshalb, weil das Kind nicht einwilligen konnte und die Mutter als gesetzliche Vertreterin eigentlich auch nicht hätte alleine entscheiden können, weil es gibt ja noch einen Vater und da müssen dann eben beide einwilligen, das ist eben auch wichtig und das wissen viele nicht. Und im Übrigen zog auch das Argument von Montana Black, der hat ja wie gesagt auch dann Videos bei YouTube darüber gemacht und hat sich darüber echauffiert, dass so eine Entscheidung hier in der Welt ist und dass wir so argumentieren entsprechend. Der hat gesagt, ja, ich bin doch Beiwerk hier von dem Ganzen, die sind doch hier nur im Hintergrund und so, ich laufe hier durch den Wildpark, filme den Wildpark. Es kann doch nicht sein, wenn da Leute irgendwo im Hintergrund sind, die nicht wesentlich für das Bild sind für das Video an sich sind, die können doch nicht stören, so ist doch die Rechtsprechung, so hat mein Anwalt mir das doch erklärt. Aber der Anwalt von Montana Black oder der dahinterstehenden Firma hat das Ganze nicht richtig verstanden aus unserer Sicht. Das Gericht hat dem eine deutliche Absage erteilt und hat eben gesagt, dass es schon gar nicht die Möglichkeit gibt, dass unsere Mandantinnen Beiwerk sind. Denn ein Beiwerk nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 Kunstübergesetz kann eben nur vorliegen, wenn die abgebildete Person allein als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheint. Hiervon kann aber nur dann ausgegangen werden, wenn die Abbildung einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit das Bild prägt und nicht ihrerseits selbst Beiwerk ist. Also das Landgericht Hamburg war mit uns der Auffassung, nee, hier haben wir es mit einem Streaming-Star zu tun. Die Leute, die ihr folgen und einschalten, die machen das nicht wegen so einem Park, der da im Hintergrund ist, sondern weil die den Montana Black sehen wollten. Ja, und Montana Black war die ganze Zeit vorne im Bild. Der Fokus liegt auf ihm. Die Kameramänner halten auf ihn. Er redet. Man konzentriert sich möglicherweise teilweise auch auf den Wildpark. Aber im Vordergrund fokussiert ist eben Montana Black. Das ist die Besonderheit. Und deshalb kann eine Person oder in dem Fall zwei Personen, unsere Mandantinnen, nicht Beiwerk von einem Menschen sein, weil es kann nur ein Beiwerk sein, wenn die Örtlichkeit oder Landschaft im Vordergrund steht. Das heißt, es war völlig ungeeignet, hier von einem Beiwerk zu sprechen. Und deshalb haben wir das Verfahren eben erstinstanzlich gewonnen. Das hat aber den Anwälten der hinter dem Twitch-Kanal stehenden Firma eben nicht gereicht. Man wollte weiter dagegen vorgehen. Man hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, die einstweilige Verfügung, die jetzt ja nochmal nach der mündlichen Verhandlung und dem Austausch der Argumente, gegenläufiger Argumente nochmal bestätigt wurde, zu akzeptieren durch die sogenannte Abschlusserklärung. Dadurch kann man eine einstweilige Verfügung in einem vorläufigen Eilverfahren als rechtskräftig anerkennen und sagen, so, hier ist Schluss, ein Klageverfahren brauchst du nicht machen, auch wenn es ein vorläufiges Verfahren war. Ich erkenne das an, ich wehre mich nicht dagegen mehr und so weiter, ich lege auch keine Berufung ein und so. Hat man alles nicht getan. Das heißt, man hat Berufung eingelegt gegen die erstinstanzliche Entscheidung der Pressekammer des Landgerichts Hamburg. Und da eine Abschlusserklärung nicht abgegeben wurde, war uns klar, okay, man wird hier kämpfen, man wird hier auch im Hauptsacheverfahren weitermachen wollen. Deshalb haben wir jetzt nicht gewartet, bis das Oberlandesgericht entscheidet in zweiter Instanz nach der Berufung im einstweiligen Verfügungsverfahren, sondern haben parallel im Hauptsacheverfahren Klage eingereicht, um auch Zeit zu sparen und nicht zu warten, bis die Anwälte der Gegenseite der Meinung sind, so, jetzt ziehen wir die ins Klageverfahren. Das heißt, wir haben nochmal Klage eingereicht beim Landgericht Hamburg mittlerweile und die haben Berufung eingelegt gegen die erstinstanzliche Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren. Dann kam es zu einem ausführlichen Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Hamburg, die der Berufung eine deutliche Absage erteilt haben und gesagt haben, ja, die wird keine Aussicht auf Erfolg haben und wir werden die im Beschlusswege ohne mündliche Verhandlung zurückweisen, wenn du sie nicht selber zurücknimmst. So hat das Oberlandesgericht Folgendes geschrieben: Eine Einwilligung der Antragstellerin, also unsere Mandantinnen, in die Verbreitung der Aufnahmen dürfte hinsichtlich der Antragstellerin zu zwei, also die kleine Tochter, abgesehen vom Fehlen schon der Voraussetzungen des Paragraph sowieso BGB, das betrifft dann eben die Einwilligung auch des Vaters als gesetzlicher Vertreter. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass beide Eltern zustimmen müssen, wenn das Kind zwei sorgeberechtigte gesetzliche Vertreter hat und das war hier fraglich, ersichtlich nicht gegeben sei. Bei der Ausfertigung von Fotografien oder Filmaufnahmen im öffentlichen Raum zum Zweck von deren Verbreitung ist es nicht etwa die Aufgabe der sich in diesem öffentlichen Raum aufhaltenden Person, diesen zu verlassen oder aufzuzeigen, dass sie nicht im Bild erscheinen wollen, sondern es ist Aufgabe desjenigen, der die Aufnahmen zu Veröffentlichungszwecken herstellt, sicherzustellen, dass alle Personen, die ihnen ins Bild geraten, auch damit einverstanden sind, dass ihr Bild verbreitet wird. Ja? Die Wirksamkeit dieser Einwilligung setzt voraus, dass die abgebildete Person vor deren Abgabe über Zweck, Art und Umfang der geplanten Bildnisveröffentlichung informiert wird. Sind diese Voraussetzungen gewahrt, dann kann, wovon die Antragsgegnerin im Ansatz zu Recht ausgeht, eine Einwilligung auch stillschweigend konkludent erklärt werden. Aus unserer Sicht lag das hier alles nicht vor. Man hat hier versucht, mit eidesstattlichen Versicherungen des Kamerateams zu arbeiten und so weiter, wie unsere Mandantinnen sich verhalten hätten, wie sichtbar gewesen wäre, dass ja hier Filmaufnahmen sind und man dann eben auch damit rechnen muss, dass es irgendwo ausgestrahlt wird, was natürlich aus unserer Sicht Unsinn ist, weil eben über den Zweck nicht ansatzweise aufgeklärt wurde. Man wusste ja gar nicht, wo wird es ausgestrahlt, sondern man wusste auch nur, dass aufgenommen wird. Man konnte gar nicht davon ausgehen, dass es live war. Das ist ja eine besondere Situation. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, es ist ein Filmteam, dann kann ich noch rausgeschnitten werden, habe noch nur irgendeine Möglichkeit, was zu sagen. Oder ich hätte auch erwarten können, dass man mich fragt, ob ich da im Bildnis sein möchte. Aber von Anfang an waren unsere Mandantinnen ja live. Das heißt, die Argumentation, die hätten konkludent eingewilligt, kann nicht verfangen, weil letztlich unsere Mandantinnen gar keine Möglichkeit hatten, vorab einzuwilligen. Ja, sie waren im Bild drin und die Persönlichkeitsrechte wurden schon verletzt. Weiter schreibt das OLG: Da aber die Einwilligung nach § 22 Kunsturhebergesetz sich insbesondere nicht auf die Anfertigung der Aufnahmen, sondern auf deren öffentliche Verbreitung beziehen muss, dürfte das Vorliegen einer konkludenten Einwilligung in dem hier gegebenen Fall schon deswegen ausscheiden, weil die Antragstellerin zu 1, also die Mutter, selbst dann, wenn sie bemerkt haben sollte, dass Filmaufnahmen stattfanden, nicht gewusst hätte, zu welchem Zweck die Aufnahmen erfolgten, ob diese vor der Verbreitung verarbeitet werden würden und auf welchem Weg und in welchem Rahmen sie verbreitet werden wird. Aus eben diesem Grund ist gerade in den von der Antragsgegnerseite in der Berufungsbegründung angeführten Entscheidungen das Vorliegen einer Einwilligung jeweils verneint und nicht etwa bejaht worden. Im Übrigen spricht der von der Antragsgegnerin immer wieder hervorgehobene Umstand, dass bei der Anfertigung der Aufnahmen mehrere Personen anwesend gewesen seien, die ersichtlich mit der Erstellung von Filmaufnahmen zu tun gehabt hätten, mehr gegen als für die Annahme einer stillschweigenden Einwilligung, denn die Anwesenheit solchen Personals lässt die Passanten, die in den Aufnahmevorgang hineingeraten und das bemerken, gerade erwarten, dass sie dann, wenn sie durchs Bild zu laufen drohen, zurückgehalten oder umgekehrt darüber informiert werden, dass hier zu Sendezwecken Aufnahmen gefertigt werden, auf denen sie zu sehen sein würden, wenn sie weitergehen sollten. Dass dieses unterblieben ist, hätte bei der Antragstellerin zu 1, also der Mutter, auch dann, wenn sie bemerkt haben sollte, dass Filmaufnahmen gefertigt wurden, den Eindruck erwecken müssen, dass diese Aufnahmen nicht oder allenfalls bearbeitet, insbesondere durch Herausschneiden oder Anonymisieren von unbeteiligten Dritten, die im Bild erscheinen, veröffentlicht werden würden. Richtige Auffassung des OLG. Schließlich hat das OLG Hamburg auch die besondere Eltern-Kind-Situation berücksichtigt und geschrieben, wenn sich Eltern in einer Situation vertrauten Umgangs mit ihren Kindern befinden, befinden sie sich in einer Lage, in der sie einen gesteigerten Schutz vor der Veröffentlichung von Bildnissen genießen, in denen diese Situation ohne ihre Zustimmung dokumentiert wird. Denn beide, Eltern wie Kinder, haben einen Anspruch darauf, dass sie in solchen Situationen besonders unbefangen miteinander umgehen können. Das hat seinen Grund darin, dass Kinder einen besonderen Schutz vor den Gefahren bedürfen, die von dem Interesse der Medien und ihrer Nutzer an Abbildungen von ihnen oder an einer Berichterstattung oder sie ausgehen, weil ihre Persönlichkeitsentfaltung durch die Veröffentlichung von Bildnissen in den Medien und einer öffentlichen Berichterstattung empfindlicher gestört werden als diejenigen von Erwachsenen. Daher muss der Bereich, in dem sie sich frei von öffentlicher Beobachtung fühlen und entfalten dürfen, umfassender geschützt sein. Hinsichtlich der Eltern verwirklicht sich dieser Schutz über das elterliche Erziehungsrecht des Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Hinsichtlich des Kindes folgt er aus dem eigenen Recht des Kindes auf ungehinderte Entfaltung seiner Persönlichkeit im Sinne des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Also absolut richtig, dass das Oberlandesgericht so geurteilt hat und auch ausführlich ausgeführt hat, warum die Berufung hier keinen Erfolg haben kann. So ist also der Stand. Letztlich hat dann die Firma, die den Twitch-Kanal von Montana Black verantwortet, die Berufung im November 2023 konsequent zurückgenommen. Aber wiederum nach der Ankündigung auch eben bis zum höchsten Gericht zu gehen, laut Montana Black, hat man das Klageverfahren weiterlaufen lassen, wohl wissend, dass natürlich das Landgericht Hamburg der Klage unserer Mandantinnen stattgeben wird, weil die Argumentation rechtlicher Natur dieselbe bleibt und auch in tatsächlicher Hinsicht von der Gegenseite nichts Neues kam. Hier warten wir jetzt auf das ausformulierte Urteil noch, wo die Gegenseite dann Berufung einlehnen wird. Dann wird eben das OLG Hamburg höchstwahrscheinlich wieder so entscheiden. Und dann wird man versuchen eben, wenn die Revision nicht zugelassen werden sollte vom OLG Hamburg, eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH zu machen. Und wenn diese abgelehnt werden sollte, würde man zum Bundesverfassungsgericht möglicherweise gehen und so weiter und so fort. Mal sehen, wie weit man hier gehen wird und ob der BGH das vielleicht doch annehmen wird, weil es ja doch eine Konstellation ist, die so noch nicht entschieden wurde. Zwar hat das OLG Hamburg gesagt, das ist keine Sache, die hier entschieden werden müsste, die irgendwie von besonderer rechtlicher Bedeutung ist, aber das kann der BGH natürlich anders sehen. Und dann haben wir noch einen zweiten Fall, der auch ganz interessant war und auch einen reichweitenstarken Beitrag dann zur Folge hatte bei einer Mandantin, die auf einer Kirmes war und dort an einem Stand. Sie hat den Aushang dort nicht gesehen, aber das ist auch völlig irrelevant, dazu komme ich noch. Jedenfalls war sie dort an einem Stand und wurde auch live aufgenommen und bei Twitch übertragen. Der Kirmes-Streamer, der einer der größten Kirmes-Streamer ist, wie er selber sagt, jedenfalls in seinen YouTube-Videos, hat diesen Stream dann auch veröffentlicht auf Instagram und TikTok. Bei Instagram ging er relativ viral mit über 1,2 Millionen Views. War für die Mandantin nicht ganz so schön, weil man hat sich da auch in diesem Video etwas über die Mandantin lustig gemacht. Die Kommentare waren dann entsprechend, sodass wir dann den Kirmes-Streamer entsprechend abgemahnt haben, Unterlassung gefordert haben und auch hier gesagt haben, pass auf, es fehlte an einer Einwilligung unserer Mandantin. Sie wusste nicht, dass sie aufgenommen wurde, wo das Ganze veröffentlicht wird und so weiter. Da gab es auch keine Einsicht. Man war der Meinung, man hätte doch in einem Aushang an diesem Stand dort, war so ein Aushang irgendwie bei YouTube und so weiter. Wenn du dich jetzt da runter bewegst unter diesen Stand, dann willigst du ein, dass du live bei YouTube und Co. bist. Ne? So. Abgesehen davon, dass schon, wenn man davor stand, zu sehen war im Internet live bei Twitch, ist das natürlich überhaupt nicht ausreichend im Sinne von AGB oder so, zu sagen, du hast ja eingewilligt. Ja, also es war völlig unzureichend, es gab natürlich keine Einwilligung, auch keine konkludente Einwilligung, es gab überhaupt keinen Grund und keine Erfüllung eines Tatbestandes in irgendeiner Form, Ausnahmetatbestandes, also die Regeln, die ich vorhin aufgezeigt habe zum Kunsturhebergesetz und DSGVO und so weiter, die gelten natürlich auch für diesen Sachverhalt. Auch das war in Real-Life-Streaming. Es gab keine Unterlassungserklärung. Wir sind diesmal zum Landgericht Frankfurt gegangen. Auch die haben eine spezialisierte Pressekammer auf das Äußerungsrecht, haben dort eine einstweilige Verfügung beantragt, haben die Unterlassung beantragt. Die ging auch durch. Das heißt, es gab eine einstweilige Unterlassungsverfügung. Der auf der Gegenseite ebenso spezialisierte Kollege hat dann für den Mandanten, anders als im Fall Montana Black, die einstweilige Verfügung auch mittels Abschlusserklärung für den Mandanten als rechtskräftig anerkannt, also kein Widerspruch eingelegt. Zu eindeutig war wohl die Sache und das Landgericht Frankfurt, im anderen Fall war es ja das Landgericht Hamburg und das Oberlandesgericht Hamburg, hat ganz klar aus Kunst-Urheber-Gesichtspunkten und DSGVO-Gesichtspunkten gesagt, hier gab es keine Einwilligung in die Veröffentlichung, das Video muss raus, das zu unterlassen. Und man hat sich daran gehalten. Die Kosten wurden dann der Antragsgegnerseite auferlegt aus einem Gegenstandswert von 30.000 Euro. Das kann natürlich, wenn wir im privaten Bereich sind und jemand ein Video veröffentlicht, was viral geht, kann das natürlich auch schon mit hohen finanziellen Folgen für den Schuldner, den Unterlassungsschuldner verbunden sein. Das heißt, man spricht da schon schnell von mehreren tausend Euro Verfahrenskosten für beide Anwälte und Gerichtskosten, weshalb man sich eben sehr gut überlegen sollte, ob man einfach andere Personen in die Öffentlichkeit zerrt durch solche Videos. Im Zweifel kann es auch mal Geldentschädigungsansprüche nach sich ziehen, wenn es besonders schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind, die Leute dort verhöhnt werden, vielleicht Intimvideos sogar, dann hat man es eh immer, eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung. Aber Screamern kann man nur an die Hand geben, passt auf, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid, gerade auch wenn dort Kinder sind oder irgendwelche Personen, die durchs Bild laufen oder so, es ist eben nicht so, dass sie alle Beiwerk sind. Gerade wenn man sich selber filmt und nicht irgendeine Landschaft dann nur im Vordergrund ist und da eine einzelne Person dort einfach da langläuft. Man muss sehr vorsichtig sein. Streamer sollten sich also rechtlich beraten lassen. Das ist natürlich ein lukratives Geschäft und es ist natürlich auch so der Zeitgeist jetzt und die Entwicklungen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Entwicklungen im Streaming-Bereich und so weiter, auch wenn es sehr unterhaltsam ist und viele Abnehmer findet, viele Follower, dass die Persönlichkeitsrechte natürlich nicht per se aufgrund der Entwicklungen zurückzutreten haben. Man muss sich eben beschäftigen mit Persönlichkeitsrechten und anderen Rechten, um die einzuhalten, nicht zu verletzen, sonst wird es eben in Zukunft viele solcher Entscheidungen hageln. Und das möchte man nicht und deshalb sollte man sich auch daran halten. Es gibt auch Möglichkeiten in technischer Hinsicht, Hintergründe eben auch zu blurren und quasi unkenntlich zu machen von vornherein, wenn man streamt. Und natürlich ist es dann vielleicht nicht mehr so spektakulär und so echt, aber so umgeht man eben Persönlichkeitsrechtsverletzungen. In dem Sinne, das ist der Verfahrensstand zu unseren zuletzt geführten Verfahren zum Thema in Real-Life-Streaming. Wir werden weiter berichten, wie sich der Fall um Montana Black insbesondere entwickelt. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und wenn euch das Thema Persönlichkeitsrechte interessiert, dann hört gern auch unsere Folgen dazu im Podcast. Schaltet ein bei YouTube, schaut euch dort unsere Videos an, auch auf unserer Blogseite unter www.gessner-liege.de. Unter Aktuelles, unter Folge findet ihr sehr viel zum Thema Persönlichkeitsrechte, zum Thema Recht am eigenen Bild. Und wenn ihr mal verletzt sein solltet im Recht am eigenen Bild oder im sonstigen Persönlichkeitsrecht, dann meldet euch auch gern. Wir vertreten euch gern bundesweit. Bis bald.